Sportfreunde, aufgepasst, es ist Montag, der 11. Mai und wir sprechen über eine deutsche Medaille bei der Tischtennis-Team-WM, noch mehr Medaillen bei der Kleinkaliber-EM in Osijek und noch vieles, vieles mehr. Außerdem startet diese Woche eine Riesenmenge an EMs und WMs und darüber spreche ich wie gehabt mit Jens Bieler Lobs.
Hi Konsti.
Ja, ich habe schon gesagt, es war viel los, es ist viel los, wir müssen über viel sprechen und ich würde sagen, wir fangen bei der Tischtennis-Team-WM an. Die ist jetzt am Wochenende zu Ende gegangen in London und es gab eine Medaille fürs deutsche Team und zwar Bronze für die Frauen. Verlieren im Halbfinale gegen Japan und bei den internationalen Turnieren des Tischtennis wird dann nicht mehr ausgespielt, wer Bronze kriegt, sondern es gibt zweimal Bronze für die zwei, die eben im Halbfinale ausscheiden. Und wir waren eine davon und holen damit Bronze bei der Team-WM, Jens. Was sagen wir denn dazu?
Ja, wir hatten die Frauen ja auch höher eingeschätzt als unsere Männer. Das hat sich ja irgendwie in den letzten Jahren oder ein bisschen gedreht, da der Spieß. Weil sonst waren eigentlich unsere Männer immer die Garanten für Medaillen. Ich habe sogar tatsächlich ein bisschen reingeguckt am Wochenende. Ich habe es mir ein bisschen gegeben. Auf Dein lief die WM. War schon ein großer Sport, muss ich sagen. Und ich glaube, die Frauen ärgern sich nicht. Da war mehr drin als das 3-0, wie es dann nachher am Ende stand gegen Japan. Da war in den Einzelmatches mehr drin und du brauchst halt einen Sahnetag und die Japanerinnen brauchen einen nicht so guten Tag und dann hast du vielleicht eine Chance.
Ja, waren auch knappe Partien dabei. Sabine Winter verliert ihre Partie mit 3-2. Also da war wirklich alles offen. Sie lag schon 2-0 vorne. Wie gesagt, da wäre, glaube ich, viel möglich gewesen. Japan am Ende dann Silber. Aber haben auch China ganz schön geärgert im Finale und haben gegen China mit 3-2 nur verloren. Also da sieht man...
Mal gucken, wer bei den Japanerinnen da mitspielt. Ne? Also ich meine, das ist... Ying Han, unsere 43-jährige Abwehrass, das Spiel habe ich mir nämlich angeguckt, die hat gegen Miwa Harimoto, die ist halt Weltranglistenfünfte, halt einfach mal, auch 1-3 verloren, guten ersten Satz, auch einen da 1-0 geführt, sah schon sehr, sehr gut aus und Sabine Winter hat halt gegen die Bronzemedaillengewinnerin aus Paris gespielt, also die Japanerinnen sind schon brettstark, da kommen wir noch hin, das hat Tamara Borosch, die Trainerin unserer Tischtennisfrauen, nachher auch gesagt, die Japaner sind noch einen Tick besser, weil das waren die einzigen beiden Niederlagen, die unsere deutschen Frauen bei der WM kassiert haben. Aber zu Olympia sind wir noch näher dran, hat sie gesagt. Und das freut uns.
Ja, ist ja ein bisschen Zeit, ist ja noch. Sabine Winter macht es ein bisschen vorne, geht so ein bisschen voran bei der ganzen Geschichte. Wir haben junge Leute, die von hinten nachkommen. Annette Kaufmann, die auch immer wieder eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich bin da auch wirklich, was den Tischtennis der Frauen da angeht, sehr zuversichtlich, dass das da weit gehen kann. Wenn wir schon so viel über die Frauen sprechen, müssen wir natürlich auch kurz über die Männer sprechen, die im Viertelfinale ausgeschieden sind. Und das ist dann immer ein bisschen schade, weil das ist quasi die letzte Partie, in der man nichts bekommt. Also wenn du das Viertelfinale gewinnst, ist Bronze quasi sicher. Aber auch sie verlieren eben im Viertelfinale gegen Japan mit 3-1, einer durchaus knappen Partie. Und Japan holt auch bei den Männern am Ende Silber. Also da muss man sich, glaube ich, auch nicht zurückstellen. Hat man da vielleicht ein bisschen Glück mit einer anderen Gruppenkonstellation, einer anderen Vorrundenkonstellation und trifft im Viertelfinale nicht auf Japan, kann es da auch eine Medaille geben. So einfach ist es, glaube ich.
Absolut. Auf der anderen Seite hatten wir ja vorher auch schon gesagt, die Weltspitze enger zusammengerückt. Die Franzosen haben die Chinesen im Halbfinale brutal gefordert, ne? Den LeBrun-Brüdern. Und dann kam da noch so ein junger 19-Jähriger dazu, der da alles um Grund und Boden gespielt hat. Also die Franzosen sind aktuell, glaube ich, nochmal einen Ticken besser als die deutschen Männer. Aber ja, zweimal gegen Japan, ne? So ist es manchmal.
Ja, und also was man ja ein bisschen festhalten kann, ist, dass die Vormachtstellung der Chinesen zwar noch anhält, sie haben beides, sowohl die Männer als auch die Frauen haben eben Gold gewonnen im Team, aber von hinten wird ordentlich an den Stühlen gesägt, kann man sagen. Da kommt viel nach und vor allem dann auch schön, dass eben europäische Teams, wie eben die deutschen Frauen oder die französischen Männer und auch die deutschen Männer können da sicherlich vorne mitspielen, wenn sie einen richtig guten Tag erwischen. Aber es wird alles ein bisschen enger und das macht wieder ein bisschen Spaß, weil so 13-0 Durchgänge der Chinesen. Macht keinen Spaß, dazu zu schauen. Nee,
ist nicht gut für die Sportart. Nee. Ist wie bei den Norwegern im Langlauf. Macht auch keinen Spaß mit zu
schauen. Macht auch keinen Spaß.
Nee, aber die deutschen Männer haben 1-3 verloren. Patrick Franziska hat seinen Einzel da gewonnen und die haben auch unisono nachher gesagt, mit der Leistung gewinnst du normalerweise Spiele, also der deutschen Leistung, halt nur nicht gegen Japan und nur nicht an diesem Tag, weil die Japaner auch da einen Sahnetag erwischt haben und ja auch mit Leuten da angetreten sind, die ja in den Top 10 der Weltrangliste unterwegs sind. Also das ist schon in Ordnung.
Also ich glaube, man kann da durchaus mit einem guten Gefühl aus dieser WM rausgehen. Mal schauen, was einzeltechnisch so drin ist. Ne? Ich weiß gar nicht, wann da WM oder EM ansteht, aber da sind wir auch gespannt, was da dann noch so passieren könnte.
Auch gegen Ende des Jahres, meine ich, okay, ist da noch die Einzel-WM. Ja. Hast du ein bisschen geguckt? Weil
ich habe auch ein bisschen geguckt, ja.
Ich finde ja die Inszenierung ganz, ich finde ja Tischtennis wird, es war früher nicht so, aber die inszenieren das schon immer besser und das ist schon auch edel aufgemacht, finde ich. Also es hat was, was mich ein bisschen fasziniert hat, waren diese geilen Couchstühle da für diese VIPs am Spielfeldrand. Aber ansonsten, nee, fand ich schon, gibt was her.
Ich hab immer versucht, ein bisschen Sabine Winter da mit ihren neuen Schläger zu verstehen. Aber das passiert teilweise so schnell, dass sie die Schlägerfront wechselt und der Ball geht dahin und dann war der jetzt so gespielt oder lag das am Belag? Also, das war so irre. Ich musste mich da ein bisschen reinfuchsen. Aber es hat, muss man sagen, hat wirklich Spaß gemacht. Und es ist auch das Besondere dieser Team-WM, dass du immer im Hintergrund diese drei Teammitglieder hast, die dich pushen. Und das ist das Schöne an dieser Team-WM, finde ich immer, dass du coole Bilder hast, dass Emotionen auf der Platte sind.
Ja.
Im Einzel ist es ja manchmal, sagen wir, wenn man da jetzt vielleicht eine schüchternere zwei Personen hat, die jetzt vielleicht nicht so rausgehen aus sich wie Annette Kaufmann oder sowas, dann ist es manchmal eine ruhige Partie, weil viele natürlich im Tunnel sind, auf sich konzentriert. Und wenn du ein Team da hinten hast, dann wird natürlich nochmal angefeuert. Das macht richtig Spaß, auch zuzuschauen dann.
Ist auch wie der Teamwettbewerb bei den Olympischen Spielen, ist ja ähnlich dazu und das natürlich ist immer eine sehr, sehr schöne Sache, ja.
Lass uns weitergehen zur nächsten kontinentalen Meisterschaft, muss man sagen, und zwar der Schieß-EM, der Kleinkaliber-EM, Jens. Und wir sind schon ordentlich am Rudern, das kann man einfach mal offenlegen, am Montagmorgen gewesen. Denn es hat ordentlich gerattert in Osijek. Es sind eine Menge Medaillen sind in die deutschen Taschen gewandert. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind. Es sind insgesamt 4 olympische Medaillen. Das können wir festhalten. Also bei dieser EM werden nicht nur olympische Disziplinen geschossen, sondern es gibt eben auch nicht olympische Disziplinen, zum Beispiel so Teamwettwertungen oder sowas. Die sind eben nicht olympisch, sondern die Einzelwettkämpfe sind dann olympisch. Und da gab es 3-mal Gold, und zwar Nele Stark, Doreen Wennekamp und Oliver Geis. Und unter anderem gab es dann auch noch einen Weltrekord. Und wenn ihr unsere Kanäle verfolgt habt, haben wir vor, was war das, 2 Wochen, 3 Wochen? Ich glaube, es war vor der Curling-Folge mit Marc Muscatewitz haben wir schon mal über einen Weltrekord im Dreistellungskampf des kleinen Kalibers gesprochen. Und zwar hatte ihn da noch Anna Jansen geholt, wenn ich richtig liege.
Ja.
Und holt ihn aber wieder Nele Stark an sich zurück. Nele Stark war damals schon Zweite, zeigte auch einen richtig guten Weltcup, war das damals. Und hat sich jetzt den Weltrekord von der Teamkameradin geholt. Doreen Wennekamp holt Gold mit der Sportpistole und Oliver Geis holt Gold mit der Schnellfeuerpistole. Außerdem Emanuel Müller holt ebenfalls Schnellfeuerpistolen Silber. Also, wir sind richtig, richtig gut dabei. Und das Ganze geht auch noch ein bisschen bis zum 17. Mai. Also, wir versuchen euch weiter auf dem Laufenden zu halten.
Ja, wie gesagt, wir haben haben wir eine Sprachnachricht eigentlich? Also wir haben ja auch angefragt, Doreen hat uns was geschickt, meine ich. Das musst du mal raushauen, Konsti. Es ist ja so, dass wir haben ja beim letzten Mal schon über den Weltrekord von Anna Jansen gesprochen, dass in Paris nicht so lief für unsere Schützinnen und Schützen. Das hängt denen, glaube ich, immer noch nach. Das nimmt auch Doreen Bezug zu. Und deswegen freut uns umso mehr, dass sie da so gut performen. Aktuell und dass alles so in eine richtige Richtung geht und so wie ich das gelesen habe, auch sie gute Nerven bewiesen haben, weil das waren alles sehr, sehr enge Finals.
Ich habe vorhin mal kurz in das Ergebnis vom Weltrekordswettkampf reingeschaut und ich glaube, hinter Nele Stark war jemand mit 302 Punkten oder sowas. Also es war sehr, sehr knapp. Sie hatte 303,8 oder irgendwie sowas. Eine richtig, richtig knappe Geschichte. Aber du hast es richtig vorher gesagt. Doreen Wennekamp haben wir gefragt, wie es denn lief, wie sie sich denn jetzt danach ein bisschen fühlt. Wir hören einfach direkt mal rein.
Ja, vielen lieben Dank für die Glückwünsche und liebe Grüße an euch. Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass ich mich jetzt wieder Europameisterin nennen darf. Die Bedingungen waren wie vor 2 Jahren an gleicher Stelle nicht sehr einfach. Das Licht in der Finalhalle ist super schwierig und es gab auch einige Einsprüche und Beschwerden. Aber wir wussten ja, was auf uns zukommt. Vor 2 Jahren habe ich nur Silber holen können und war traurig, dass ich im Olympiajahr nicht noch ein bisschen was drehen konnte. Und umso vorbereiteter war ich dieses Jahr, dass es eventuell ein Hoch und Runter wird mit den Serien und es nicht wie gewohnt immer um die 4 von 5 Hits werden, mit denen ich dann zufrieden wäre, sondern dass man cool bleiben muss und aus der Erfahrung raus agieren muss, und das ist mir diesmal deutlich besser gelungen. Und ja, viele Shoot-off-Serien, das war alles ein sehr, sehr knappes Finale, aber am Ende durfte ich mich durchsetzen, konnte ich mich durchsetzen und bin jetzt wahnsinnig froh, das als Checkpoint zu haben, nachdem die Spiele nicht so verliefen, wie ich sie mir vorgestellt hatte und ich sehr viel Geduld haben musste und lange so ein, ja, eine Bestätigung gefehlt hat, dass man trotzdem richtig arbeitet und es in die richtige Richtung geht. Und jetzt würde ich sagen, war er da. Es dauert noch eine ganze Weile. Wir haben unsere WM im November. Wir haben noch viel Zeit, aber ich bin noch lange nicht zufrieden mit der Technik und auch mit den Abläufen. Ich bin also froh, dass ich noch Zeit habe und freue mich auf die restliche Saison und die kommende Weltcups. Liebe Grüße an euch. Ciao.
Ja, eine Menge an Infos, die wir bekommen haben. Aber vielen Dank, Doreen, für die nette Sprachnachricht. Und man sieht, wir haben ja darüber gesprochen. Also nach Olympia, oder sie waren nicht zufrieden. Ohne Medaille sind die Schützen, glaube ich, aus Châteauroux abgereist. Und das hält wirklich nach, ne? Also der ist, muss man sagen, sie sind weiterhin ehrgeizig und hatten wir damals auch schon gesagt, das ist eine junge Truppe. Also wenn man sich die alle mal anschaut, Doreen Wennekamp, Nele Stark, Anna Jansen, die sind ja alle wirklich in einem jungen, jungen Alter noch dafür, wie lange man Skisport ja machen kann. Und ich glaube, sie haben eine Menge Erfahrung mitgenommen aus Paris und bereiten sich jetzt gut auf der Road to LA vor, um dann eben auf ihrem Höhepunkt für die nächsten, sagen wir mal, 3, 4 Jahre on point vorbereitet zu sein.
Ja, und ich frage mich auch, warum es nicht mehr Fans vom Schießen gibt, weil Doreen hat es ja erzählt, 4 von 5 Hits. Du weißt ja, beim olympischen Schnellfeuer, die schießen 5-mal in einer gewissen Zeit, die sie nur haben, auf die Scheiben, und ist eigentlich wie beim Biathlon. Die schießen auch 5-mal, da fallen entweder alle 5 Scheiben, und bei den Schützinnen eben. Sie hat gesagt, 4 wäre ja schon gut, aber sie hat auch 5er-Serien getroffen. Und dann gibt es dann Shoot-off gegeneinander. Es ist so, also wenn du drin bist, ist das geil. Also bei Olympia feiern wir es ja immer ab, weil das super spannend ist und ein sehr, sehr schöner Wettkampfmodus. Sollte einfach auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber dafür muss es auch irgendwo gezeigt werden. Wir hatten sogar Probleme, Fotos zu bekommen. Und das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Und dann fallen uns vielleicht auch so Dinge auf, dass das Licht in Osijek nicht so gut ist. Also spannende Insider-Infos kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht so einfach ist, so winzige Ziele zu treffen, wenn das Licht nicht stimmt.
Also ich glaube, da, wie du es schon gesagt hast, da schlummern der ein oder andere schöne Sport noch im olympischen Sport, in der Vielfalt, den man eine richtige Bühne bieten könnte. Es gibt ja verschiedene deutsche Angebote, die ein bisschen Hockey jetzt auf die Bühne bringen, ein bisschen mehr. Ne, also die ganzen Handball, wird ja alles mittlerweile gefördert, nicht immer nur der Fußball. Und ja, wie du schon gesagt hast, es braucht halt einen Auftritt. Beim Tischtennis war es einfach, da holst du dir dein Abo oder guckst halt alle anderen Spiele auf YouTube. Das geht irgendwie auch. Und ja, wenn du Ja, wenn du halt irgendwie schießen, verfolgen wirst, willst, ist wahrscheinlich schwierig. Musst du vor Ort nach Osijek fliegen, nach Kroatien und von vor Ort anschauen. Weiß gar nicht, ob es da überhaupt Tickets gab. Das ist natürlich dann immer, ne, ja. Aber ich glaube, da gibt es noch eine Menge Potenzial für die ein oder andere Sportart in Deutschland. Und wir haben es gehört, Saisonhöhepunkt im November diesen Jahres. Da kommen dann natürlich nochmal andere Nationen dazu. Das muss man beim Schießen auch immer sagen, dass da natürlich nochmal andere Nationen dabei sind. Die asiatischen, auch afrikanischen Staaten sind dann da sehr, sehr gut und können dann wieder vorne mitschießen. Aber mit einem EM-Titel im Rücken,
Ja,
das schießt sich, glaube ich, erstmal ganz gut.
und lass uns mal festhalten, dass wir irgendwie wen auch immer im Vorfeld mal besuchen und
Auf jeden Fall.
auf unseren Kanälen schießen ein bisschen mehr featuren.
Auf jeden Fall. Sonst hatten wir letzte Woche noch die Squash-WM und können da berichten von Rafael Kantra, der einzige deutsche Starter war, der aber, das muss man sagen, mit einer großen Hypothek schon in die Wettkämpfe gegangen ist, musste in Runde 1 gegen den auf 1 gesetzten Ägypter Asal Mustafa ran und schied leider aus. Also da in Runde 1 direkt raus nichts zu holen, außer vielleicht Erfahrung. Wir berichten da weiter auf dem Weg, auch hier auf dem Weg nach L.A.
Ja, wo Squash ja olympisch ist.
Ja.
Ich weiß gar nicht, Premiere feiert oder irgendwann mal olympisch war, aber jedenfalls seit langer Zeit
Boah,
nicht mehr.
das
Ich
müsstest du
glaube,
wissen jetzt.
eher die Premiere feiert. Und ich habe gesehen, als ich mich ein bisschen mit Squash auseinandersetzte, die Ägypter sind da, glaube ich, die Nation, die es zu schlagen gilt.
Aber hallo, ich habe in die Frauenkonkurrenz reingeschaut und ich glaube, da waren von, sagen wir, 25 Starterinnen, waren 20 Ägypterinnen. Das ist ein
Ja.
bisschen viel, aber so roundabout. Und das ist schon krass. Ne? Das ist schon krass. Da haben wir noch eine enge Weltspitze. Da müsste man noch mal ein paar junge, talentierte Leute reinschicken, finde ich. Also, Squash, wenn ihr keinen Bock auf Regen draußen habt, jetzt vor allem so im Frühling, April, ne? Da weiß man immer nicht, hat man da Bock bei 14 Grad und kaltem Regen auf dem Fußballplatz zu stehen? Geht einfach mal zum Squash. Vielleicht ist da ja was dabei für euch.
Genau.
Ja, ansonsten können wir noch einen Ausblick wagen in diese Woche und holt die Zettel raus. Es steht eine Menge an und zwar fangen wir an, dass ab heute die Wettkämpfe starten im Formula-Kite und zwar der Weltmeisterschaft dort an der portugiesischen Atlantikküste. Ich könnte mir für Mai wenig bessere Standorte überlegen. Und Jannis Maus ist da natürlich am Start. Eine alte Team D-Legende, hast du auch schon gesagt. Ansonsten noch Jill Palland und Jan Förster aus deutscher Sicht. Und das auch wirklich eine spektakuläre Sportart, die richtig Spaß macht zu schauen. Ne?
Du musst erst noch mal einordnen, wir befinden uns im Segelsport, wenn du von
Das genau.
Formula
Genau,
Kite
Formula Kite.
sprichst, ist Segeln und eigentlich Kitesurfen, nur
Ja.
irgendwie abgefahrener, weil deren Bretter immer noch aus dem Wasser hochsteigen und dann hinten nur noch auf der Finne fahren. Also es ist spektakulär.
Wie das technisch funktioniert, Jens, da fragst du mich wirklich was. Es sieht unglaublich cool aus. Die Bilder sind sehr, sehr cool. German Sailing Team
Ja.
heißen unsere Kollegen da auf Instagram. Schaut da unbedingt vorbei. Die machen das richtig, richtig gut. Schaut da vorbei, wenn ihr euch für die Formula Kite WM interessiert. Und außerdem, es sind die großen Segelnwochen, die anstehen. Und zwar startet diese Woche außerdem noch die WM der 49er, 49er FX und Nacra 17. Außerdem die EM im Ilka 6 und 7 und die EM im IQ Foil. So, Jens, jetzt kannst du wahrscheinlich unseren Hörern einmal erzählen, was was ist, oder?
Ja, also 49er und 49er FX unterscheidet sich darunter. 49er machen die Männer, das sind zwei, und 49er FX die Frauen, das sind auch zwei. Und
Genau.
Nacra 17 ist, ich glaube, 49er und 49er FX sind Skiffs, was auch immer das bedeutet. Nacra 17 ist ein, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wo zwei Teile in der Mitte so ein Netz. Ah.
Da fragst du mich
Ja,
was.
da frage ich mich was. Jedenfalls
Da
Nacra
fragst du mich
17 sind
was.
gemixte Teams. Männer und Frauen
Genau.
sind da zusammen am Start. Und ich kann dir sagen, dass bei dieser Skiff-WM gerade im 49er Richard Schultheiß und Fabian Rieger, die haben vor kurzem ja, Grand Prix Gold von Mallorca geholt. Also die gehen mit Rückenwind, sagt man dann, glaube ich, im Segelsport, in die WM.
Wir sagen mit, wir sagen, wir begrenzen uns nicht auf Rückenwind, sondern auf viel Wind im Segel. Ich glaube, das ist besser.
Ja, alles klar. Und bei den 49ern FX, Sophie Steinlein und Katharin. Ja.
Warte, warte, schnell, warte, 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 ich hab's. Katharin Bartelmeier.
Ja, ich müsste, sollte meine Schrift FX besser zu Ende schreiben. Ja, genau, die haben ja, nämlich Silber auf Mallorca geholt. Also, da ist, da passiert was. Dann hast du ja noch von einer EM gesprochen. Das sind, glaube ich, die kleinen Jollen. Da tritt unser Philipp Buhl, das ist auch eine alte Team-D-Legende, an bei den Einhandjollen. Also einiges los. Und dann zum Schluss IQ Foil. Das ist ja eigentlich
Windsurfen.
Windsurfen, ne? IQ Foil.
So kann man es, glaube ich, genau
aber
sagen.
Aber auch
also,
die
du hast ein Surfbrett runter Foil, und
Foil ist auch die Flosse hinten und die fahren, glaube ich, auch eher schon nur noch auf diesem, auf der Flosse hinten. Ja.
Ja, wir machen uns bis dahin, wir machen uns bis dahin noch mal ein paar Gedanken. Lesen uns dann noch mal rein, würde ich sagen. Aber schaut da gerne bei German Sailing Team vorbei, wenn ihr da genauere Infos haben wollt. Oder bei uns auf teamdeutschland.de. Wir haben natürlich auch News zu den einzelnen WMs, EMs bei uns auf der Website. Und wie du schon sagst, wir sind da, glaube ich, ganz gut vertreten. Und da ist ja auch immer wirklich, wirklich viel möglich, ne? Also da je nach Wetter, je nach Wind ist das wirklich teilweise eine Entscheidung um Haaresbreite. Es gibt ja Disziplinen, da fährst du 10 Tage und musst dich qualifizieren, über jeden Tag wichtige Punkte sammeln und dann wird am Ende nochmal auf Null gestellt und dann geht es wieder erst los. Es ist wirklich, also auch das
ja,
super, super interessante Sportarten.
Genau, nicht auf Null gestellt meistens, aber in so einem Medal Race gibt, kann man dann die doppelte Punktzahl nochmal holen am Ende und dann, dann geht es dann nochmal ums Eingemachte. Also spannend und über einen langen Zeitraum spannend, ja.
Außerdem haben wir eine Heim-EM und für alle, die im Umkreis von München wohnen, das würde ich euch doch gerne herzlich ans Herz legen. Und zwar haben wir die Taekwondo-EM bei euch im BMW-Park, findet die nämlich statt. Und zwar ist da unter anderem Lorena Brandl eben unsere einzige Olympiafahrerin mit am Start. Das muss man sagen, in Paris, wir waren ein wenig dezimiert. Aber mit Lorena Brandl hatten wir eine richtig starke Frau, Taekwondoerin, sagt man das, mit am Start.
Taekwondoka.
Taekwondoka, wow. Und ja, wir haben da eine Heim-EM, die startet ab heute, auch Montag, wenn ihr das an einem anderen Tag hört. Also ab heute, dem 11. Mai, startet in München auch die Taekwondo-WM. Schaut doch da einfach mal vorbei, wirklich. Wenn ihr morgen Abend, ich glaube, Dienstag, Mittwoch soll es regnen. Ich glaube, die Halle, wo es stattfindet, da wird es trocken sein. Geht doch da gerne mal hin, unterstützt die Athletinnen vor Ort. Einfach mal wieder was Neues anschauen. Das macht wirklich riesig Spaß, dazu zu schauen.
Und Lorena Brandl ist Titelverteidigerin. Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris hat sie nämlich EM Gold geholt. Ihr könnt gerne nochmal bei uns auf dem YouTube-Kanal reinschauen. Wir haben Lorena damals vor Paris in unserer Tag-für-Tag-Doku-Reihe Season Paris, sagen wir mal, haben wir sie begleitet vor den Spielen und während der Spiele. Schaut rein, ist super spannend. Lernt sie besser kennen und feuert sie dann an.
Auf jeden Fall. Dann haben wir noch den letzten Punkt für heute. Und zwar müssen wir noch auf etwas schauen, was diese Woche beginnt. Und du warst jetzt ein bisschen zurückhaltend, was beim Segeln und beim Taekwondo los ist. Aber wenn wir jetzt über das nächste Thema sprechen, Jens, ich sehe schon, das Gesicht kriegt wieder ein gewisses Lachen auf den Lippen. Wir müssen natürlich über die Eishockey-WM sprechen, die am Donnerstag anfängt.
Guter Punkt. Jetzt erwischst du mich da kalt, wann sie losgeht. Aber das erste Spiel der Deutschen gegen
Freitag geht's los.
Finnland ist am 15. Ja, am Freitag.
Freitag geht's los. In Zürich findet das Ganze statt. Also direkt nebenan. Und ja, wir haben viel vor Cortina über Eishockey gesprochen. Die wohl beste deutsche Mannschaft, die rein nominell, muss man sagen, am Start war. Was die Namen, was die NHL-Spiele angeht, was die DF, DEL-Spiele angeht. Die wohl vielleicht beste Mannschaft, die wir je hatten. Davon ist bei dem jetzigen Kader nicht mehr so viel da, muss man auch sagen. Es gibt einige...
12 Stück sind noch dabei.
Von 25 oder sowas, ne?
Ja.
Also es sind ein paar sind raus. Moritz Müller, ne, wir haben viel über ihn gesprochen, ist nicht mehr mit dabei. Wir haben einige NHL-Jungs, die nicht da sind. Wir haben, glaube ich, 3 Stück, die trotzdem da sind, richtig liege. Also,
Philipp Grubauer, Moritz Seider und Josh Samanski von den Oilers ist mit dabei, ja.
Und dann haben wir auch noch eine Menge junge Leute, die neu dabei sind. Also zum Beispiel Philipp Sinn, ne? Wir haben einen Dominic Book, der jetzt neu mit dabei ist. Samuel Dove McFoles ist neu mit dabei. Ich würde vielleicht von einem gewissen Umbruch sprechen, den dieses Team hinter sich hat. Und wir müssen mal schauen, was da so passiert diese Woche, oder?
Ja, also grundlegend hat sich das deutsche Eishockey natürlich die letzten Jahre sehr, sehr gut entwickelt und ist eigentlich fürs Viertelfinale gesetzt, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich mir die Gruppe nochmal angeguckt. Das wird gar nicht so einfach dieses Jahr, würde ich meine Prognose wagen. Ja, super, dass Philipp Grubauer als starker Goalie am Start ist. Auf der Torhüter-Position müssen wir uns eh immer wenig Sorgen machen. Jetzt hat Moritz Seider hat eine überragende NHL-Saison gespielt bei den Detroit Red Wings. Gut, dass er in der Verteidigung unser Quarterback quasi ist und das Spiel da von da trägt. Aber es wird trotzdem tough, in der Achtergruppe unter die ersten 4 zu kommen. Wir spielen mit den USA, mit der Schweiz und Finnland in einer Gruppe, die jetzt eigentlich also schon stärker als wir sind. Die USA sind amtierender Weltmeister und Olympiasieger. Die treten natürlich auch nicht mit allen NHL-Spielern an, wie in Mailand Cortina, aber immer noch mit einer brettstarken Truppe. Und dann haben sie bei uns in die Gruppe auch noch die Letten getan. Und das wird wie immer so das entscheidende Duell wie in den letzten Jahren, glaube ich, wer hinter den USA, der Schweiz und Finnland ins Viertelfinale geht. Lettland oder Deutschland. Und dann haben wir noch Pflichtspiele gegen Österreich, Ungarn und Großbritannien. Die müssen gewonnen werden, sonst hast du eh keine Chance. Also ist tough.
Toughes Programm, aber wir sind ja auch bei einer WM, ne? Also warum sollte es einfach sein? Das ist nicht easy.
Ja, Vorbereitung lief eigentlich ganz gut. Zweimal Österreich geschlagen, zweimal die Slowakei geschlagen, gegen die wir ja im Olympia-Viertelfinale dann doch sehr, sehr deutlich unterlegen waren, was aber auch meiner Meinung nach völlig, also die Slowaken sind halt einfach, wenn die alle Männer an Bord haben, auch einfach nochmal einen Ticken besser als wir, auch wenn wir alle NHL-Spieler dabei haben. Und jetzt gab es eine Niederlage zum Abschluss gegen die USA. Völlig 5-2. Fein. 5-2 verloren, aber anscheinend gut gespielt, gut mitgehalten, letzte Drittel. Also da nehmen sie dann doch ein bisschen was Positives mit und wir sind sehr, sehr gespannt. Ja, und ich freue mich, dass ich als Experte nächste Woche wieder im Podcast bin. Bin ich nicht, habe ich gehört. Ich wurde ausgebootet. Das ist eine Frechheit.
Wir können ja vielleicht eine Dreierrunde machen, wenn es passt.
Nee. Mach du mal mit deinem Buddy Matthias Killing. So. Ist der wieder vor Ort?
Ist natürlich auch Moderator von vor Ort. Hat natürlich dann wieder die besten Insights. Und Jens, muss man sagen, das schlägt dich natürlich. Ne? Also muss man sagen, du bist nicht vor Ort in Zürich. Kannst mit dem Cheftrainer sprechen, mit den neuen Jungs, mit Mo Seider. Und deswegen würde ich hier wieder auf meinen alten Kompagnon aus Cortina, Matthias Killing, zurückgreifen, der hoffe, ein paar Insights geben kann. Und wenn wir uns dann nächste Woche Montag wieder hören, dann ist ja auch schon die erste Partie gelaufen. Ich weiß gar nicht, wann das zweite Spiel ist.
Ja, das sage ich dir. Also der Auftakt ist am Freitag gegen Finnland, 16.20 Uhr und dann
eine perfekte Uhrzeit.
Teites Programm am Sonntag, dann 20.20 Uhr gegen Lettland. Also da schon mit das vorentscheidende Spiel, bevor du dann mit Matthias sprechen kannst vor dem Duell gegen Gastgeber Schweiz. Weil das ist am Montag. Auch um 20.20 Uhr, dann 3 Tage später gegen die USA. Also ist ein toughes Auftaktprogramm, weil du spielst direkt gegen alle vier.
Du musst direkt da sein.
Du musst alle 4 Spiele Vollgas am Anfang geben und hinten raus hast du dann Österreich, Ungarn und Großbritannien. Ja.
Ja, wie gesagt, wenn ihr das nächste Mal hier reinhört, dann sind wir schon alle wieder ein bisschen schlauer, wissen nämlich dann, was passiert ist in den ersten 2 Partien. Jens, mir gilt es dann wieder, danke dir zu sagen für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Oh, jetzt wollte ich
Konnichiwa.
hier, ich wollte die Türen schon schließen. Es hat schon piep, piep, piep gemacht. Aber
Piep,
wir
piep,
müssen,
piep.
und das haben wir die letzten Wochen natürlich auch ein bisschen schleifen lassen. Das muss man sagen. Aber der Zug fährt noch. Er fährt weiterhin. Und zwar müssen wir über den Hype Train nach LA sprechen, Jens. Wir müssen natürlich noch jemanden reinpacken.
Ja, ist für mich, danke, dass du das Format noch aufrechterhalten hast hier kurz vor
Naja,
Ende des
klar.
Podcasts. Na klar, ich setze voll auf Nele Stark. Also, das haben wir bei Anna Jansen schon gesagt. Ich glaube, da sind beim Dreistellungskampf Kleinkaliber sind auch 2 Plätze zu vergeben. Und da haben wir jetzt mit Anna Jansen und Nele Stark 2 Frauen am Start, auf die wir große Stücke halten können als ehemalige und jetzt neue Weltrekordhalterin.
Ich bin großer Fan des Schießsports. Wir können da gerne so viele Leute reinpacken, wie wir wollen, in den Hype-Train nach LA. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, wenn sich zwei um einen Platz streiten, dann wird sich nur viel mehr angestrengt. Und vielleicht sehen wir da einen coolen Showdown zwischen Nele Stark und Anna Jansen. Ich bin gespannt. Und vielleicht kriegen wir dann nächste Woche jemanden aus einem Segelboot
Ja, das
in
brauchen
den
wir. Wir brauchen
Hype-Train
eine,
gesetzt.
ja, und wir brauchen auch eine Sprachnachricht aus von der portugiesischen
Unbedingt. Ich kümmere mich
Atlantikküste.
drum.
Genau.
Aber ich
Wir
gehe
müssen noch
mit.
mal rausfinden. Wir müssen noch mal rausfinden, ob wir überhaupt 2 Startplätze haben im
Guter Punkt.
Dreistellungskampf. Ich hoffe, das wäre gut. Dann könnten wir beide nach LA schicken und nicht, dass eine der beiden zu Hause bleiben muss.
Das
We
wäre
will
gut.
see. Das finden wir raus.
Das finden wir raus. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke fürs Hören. Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.